Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen sind unsere Zuhörer und Hörerinnen. Nicht wahr, Jan?
Was ist das denn für eine Anmoderation heute, ey?
Ich wollte anders anfangen.
Eine kleine Gänsehaut. Ja, das sind sie. Das sind diese Menschen, glaube ich.
Schön,
dich zu sehen.
Ja.
Und zu hören.
Schön, dich zu sehen. Fantastisch. Mhm. Wetter schön. Ja. Du siehst fit aus.
Ich war weg. Ich habe eine Reise gemacht. Ich war für mich selbst etwas überraschend in Rumänien. 6 Tage Rumänien. Warst du schon mal in Rumänien?
Noch nie.
Nee, ich auch nicht. Es war meine erste Rumänienreise und es war eine Delegationsreise von unserem Bistum. Allein das finde ich irgendwie erstaunlich. Ich weiß inzwischen, warum ich da mitgefahren bin. Also ich habe es verstanden.
Hast verstanden? Also, ach so,
ja, das ist ja, gut. Das ist immer ja, wichtig. Ja, der Chef hat delegiert, also der Chef hat gesagt, Jan, du bist berufen. Ne? Und dann, ja, hatte ich eigentlich keine Zeit und dann hat er gesagt, doch, aber du bist berufen, du fahr mal mit. Und das habe ich dann gerne gemacht, musste hier so ein bisschen was wegorganisieren und meinem Pfarrer die Firmung übertragen, also die Begleitung des Weihbischofs etc. etc. Kurz und gut, es gab diese Reise nach Rumänien, weil alle Priester in unserem Bistum 3% ihres Gehaltes vor Steuern abgezogen bekommen, also schon auf dem Gehaltszettel, und das geht in die Diaspora. Und was ich dann interessant fand, ist, dass alle Priester in Deutschland, also die Bischofskonferenz Deutschland, hat mal entschieden, das so zu tun. Dann gab es eine Entscheidung, nicht 3%, sondern nur 1% zu geben auf Bistums, also auf Deutschland-Ebene, also DBK, Bischofskonferenz. Und mein Bistum, der Priesterrat meines Bistums, hat damals aber gesagt, nee, wir sind reich genug und haben genug Gehalt. Wir geben weiter 3%. Also wir sprechen von 3%.
Ne? Ja.
Ja. Und das heißt, 1% geht an ein Werk, das ist das Bonifatiuswerk. Das geht auch das geht in die nordische Diaspora. Und dann bleiben ja jetzt 2%, die nur in unserem Bistum erhoben werden, von den Priestern. Und die verwalten und vergeben wir selbst in unserem Bistum. Und zwar an eine, über das Generalvikariat, und da gibt es eine Stelle der Weltkirche, es ist echt eine Behörde irgendwie, das BGV, das Generalvikariat. Und da habe ich jetzt Menschen kennengelernt, weil 3 von den Menschen, die da arbeiten, sind auch mitgefahren. Vieles von dem, was wir da geben, von diesen 2%, geben wir Richtung Rumänien. Und ich habe Rumänien kennengelernt und jetzt viel Geschichte kennengelernt und ich meine, wir sprechen ja auch häufiger mal irgendwie politisch und über Europa. Und das ist ziemlich krass, weil mit dem Ende der Diktatur, das war erst 89 war da erst wieder Freiheit. Ne? Das ist nicht lange her. Also es ist einfach überhaupt nicht lange her. Also uns begegneten Menschen, die Gefängniserfahrung, Exilserfahrung hatten und zwar wegen ihres Glaubens. Also wir gucken ja auf eine Kirchengeschichte, wo weltliche Macht und kirchliche Macht wirklich zusammenlagen. Also Fürstbistümer hatten wir ja nun auch hier bei uns. Ne? Und dort, wir kennen das gerade in Russland, gibt es immer noch so ein Zusammenfallen von Kirche und Staat, also so eine Staatsreligion. Mhm. Also die Nähe des Patriarchen zum Putin, also in Moskau, die ist ja unfassbar, die ist ja irgendwie gruselig von uns aus betrachtet. Ja. Es war mal normal. Und auch in Rumänien war es normal. In der Diktatur gab es die orthodoxe Kirche. Und es konnte dann aber, weil es Staatsreligion war, nur diese eine Kirche geben. Das heißt, alle anderen christlichen Kirchen waren verboten, weil Staat und Kirche irgendwie zusammenfielen als Nationalkirche. Und spannend, also ich habe viel gelernt über Kirchen und da liegen es gibt 3 christliche Kirchen, wirklich etablierte, anerkannte christliche Kirchen, liegen im selben Staatsgebiet. Also wir haben das ja mit den evangelischen Kirchen und den katholischen. Ja. Und in Rumänien sind es derer 3. Also es gibt 2 katholische Kirchen und eine orthodoxe Kirche. Und die liegen quasi übereinander. Also die eine Familie so, die nächste Familie so, die nächste Familie so. Und es gibt immer noch viel Missstimmung, vor allem zwischen der orthodoxen Kirche, die halt nicht verboten gewesen war während der Diktatur, und den katholischen Kirchen, den beiden. Und es gibt da einmal die römisch-katholische Kirche lateinischen Ritus, so wie, zu der ich gehöre als Priester. Ja. Und es gibt eine kleinere Kirche, die aber in Siebenbürgen beispielsweise die dominante katholische Kirche ist. Das ist die griechisch-katholische Kirche byzantinischem Ritus.
What?
Das wird ja wirklich wild. Und das bedeutet, der Ritus, der sieht aus wie bei der orthodoxen Kirche. Also es gibt eine Ikonostase, also ganz viele Ikonen, und hinter den Ikonen ist eine Wand voller Ikonen, und dahinter ist der Altar, und dahinter wird das Hochgebet zelebriert, hält sich der Priester auf, und nur manchmal kommt er durch Türen in der Ikonostase nach vorne. Mhm. Und ich habe an diesem Ritus noch nie teilgenommen. Also doch schon mal als Teilnehmer in Griechenland tatsächlich, aber noch nicht, also in der orthodoxen, nach orthodoxen byzantinischen Ritus, das wird jetzt katholisch nach byzantinischem Ritus. Es ist komplex. Also manchmal, weißt du, es gibt uralte Kirchen, die eigentlich für diesen Ritus gebaut worden sind, aus dem Jahre 1000 beispielsweise. Mhm. Aber die sind dann in der Diktatur einfach der russisch-orthodoxen Kirche zugeschlagen worden und nicht zurückgegeben worden. Und jetzt mussten nach dem Ende der Diktatur, als dann die griechisch-katholische Kirche wieder erlaubt war, mussten die schauen, wo sie jetzt irgendwie sich versammeln und wie sie jetzt wieder zu Kirchen kommen. Und ich habe wirklich viel gelernt. Beispielsweise, dass die orthodoxe Kirche es gibt keine orthodoxe Soziallehre, aber es gibt eine katholische Soziallehre. Also es ist total relevant, dass wir uns den Armen zuwenden, auch mit Hilfstätigkeiten und Hilfsorganisationen. Mhm. Caritas oder Diakonie, ne? Die evangelische Kirche kennt auch eine Soziallehre. Die orthodoxe Kirche sagt, nee, alles Heil entspringt als Quelle der Liturgie. Und von da aus, da wird auch gepredigt, teilt und euren Reichtum und denkt an die Armen. Aber es wird nicht in einer Institution oder einer Organisation, ist es nicht verfasst, diese Hilfe. Also der Aufruf des Evangeliums aus der Liturgie heraus bekommt keine Form, keine äußere Form mit Sozialarbeit beispielsweise, die kirchlich organisiert ist. Haben wir schon. Und wir haben Vertreter, also Delegiertenreise, ne? Wir haben unfassbar viel gegessen und die Gastfreundschaft, alter Schwede, überwältigend. Also dass das jetzt in der Fastenzeit stattgefunden hat, ist ein bisschen hanebüchen. Ich habe echt gut gelebt, haben wir. Und es war beeindruckend. Und wir haben Menschen getroffen aus zwei Bistümern griechisch-katholischer Provenienz und aus einem Bistum römisch-katholischer Provenienz, also lateinischem Ritus. Und jeweils auch Menschen der Caritas. Und die haben nach dem Ende der Diktatur in Deutschland sich die Strukturen der Caritas angeschaut. Und wir unterstützen das pekuniär, habe ich jetzt gelernt, auch mit unseren Geldern, unterstützen wir den Aufbau der Caritas in Rumänien. Und es ist mitten in Europa, es ist ein wunderschönes Reiseland für Menschen, die des Englischen nicht mächtig sind. Es gibt Regionen, wo man wirklich noch Menschen trifft, die Deutsch sprechen. Also Deutsch, so Siebenbürgen, Sachsen oder Schwaben. Also Siebenbürgen. Ja, Transsilvanien ist Teil davon. Ich war in Transsilvanien unterwegs. Wusste ich auch nicht. Und es gibt, also ein Hintergrund, ein geschichtlicher, und dann höre ich auch mal kurz auf hier mit diesem geschichtlichen Teil. Also über Wien, über Österreich-Ungarn, das Kaiserreich, das hat da echt immer noch Städte geprägt. Also es gibt da eine Stadt, Sibiu, oder der deutsche Name ist Hermannstadt. Mhm. Wenn du da auf dem Marktplatz stehst, es könnte eine mittelgroße österreichische Stadt sein, vom Stadtbild.
Wahnsinn.
Wirklich, wirklich verrückt. Und man fliegt schon irgendwie 3 Stunden, ne? Also, und es ist Europa. Und es ist relevant, also es grenzt an Moldawien, es hat eine lange Grenze zur Ukraine. Es liegt aber auch am Schwarzen Meer. Rumänien hat auch Zugang zum Schwarzen Meer. Also es gibt Flüchtlinge aus der Ukraine, die auch mit der Caritas in diesen Diözesen begleitet und unterstützt werden. Also wir waren da echt nah dran am politischen Geschehen und an Kirchengeschichte. Und ich habe gelernt, eine neue katholische Weise, Gott zu loben und zu ehren in einer byzantinischen Liturgie. Beeindruckend. Ich durfte einmal mitzelebrieren hinter der Ikonostase. Und ein Begriff, der mir da etwas näher kommt, den wir weder in der evangelischen Kirche noch in der katholischen Kirche so leben, Ehrfurcht war ein Begriff, der mir in den Liturgien häufiger kam. Also die Menschen begegnen dem Geheimnis Gottes, dem Nichtsagbaren, Unsagbaren, Unbeschreiblichen mit einer großen Ehrfurcht. Unter anderem durch diese Ikonostase, also durch diese Wand. Also sind Ikonenschreibern begegnet und da bin ich wieder, das wusste ich, das habe ich schon mal gelernt, Ikonen werden nicht gemalt, sondern geschrieben. Man nennt es Schreiben. Und man schreibt Ikonen in einer meditativen Gebetshaltung. Und das ist eine eigene Meditationskunst, Ikonen zu schreiben. Und wer sich das aneignet, der bekommt auch einen Auftrag, beispielsweise in einem Orden. Dann gibt es dann Menschen, die werden damit beauftragt, sich das anzueignen und so ihren Gottesdienst zu tun in der Gemeinschaft.
Was sind Ikonen?
Ikonen sind Darstellungen der Heiligen Familie, Darstellung von Heiligen, Darstellung der Trinität, oft mit Gold. Und sie sind eine Möglichkeit, in Berührung zu kommen mit dem himmlischen Jerusalem. Also man schaut quasi durch die Ikone das himmlische Jerusalem. Und hinter der Ikonostase passiert dann die Feier. Das ist jetzt wirklich hochtheologisch, die Feier des Abendmahls, also des Opfers Jesu Christi zum Heil der Welt. Gleichzeitig im Himmel wie auf der Erde wird es gefeiert. Also
ist abgefahren.
Im selben Moment hinter der Ikonostase.
Das ist also beim Versuch quasi mit dem das göttliche Gefühl, das in einem durch Meditation, das in einem dann in diesen Leuten, diese Ikonisten oder wie sie heißen mögen, dass sie in diesem Moment durch Meditation versuchen, dem Gefühl und diesem Moment so nah wie möglich zu kommen oder vielleicht sich darin zu baden, um dann in der Lage zu sein, überhaupt sowas zu malen oder zu schreiben.
Also, falls diese Podcast-Folge mal jemand hört, der oder die orthodoxe Christin ist, dann herzlich gerne melden und wir laden gerne mal zu einem Podcast ein mit Expertise.
Ja, weil
ich da jetzt auch, also
naja, wenn man von außen betrachtet ist es ja schon, also wenn man das von außen betrachtet, es macht Sinn, es ist total faszinierend, wenn man sich das überlegt, dass das ein Beruf ist und dann kann man sich auch vorstellen, dass das, also das ist, ich stelle mir das wirklich schwer vor. Wirklich schwer, um das zu treffen, was am Ende die Aussage dahinter, hinter der Trinität zum Beispiel haben soll, um das auszutreffen in einer Ikone, Mamma Mia. Da hat man schon ein bisschen Hochachtung vor und dann würde es mich extrem interessieren, wie man sich dem nähert.
Also das können jetzt die Zuhörer, also die Zuhörer können das jetzt gerade natürlich nicht sehen, aber wir bekamen eine Ikone oder das Bild einer Ikone geschenkt und es zeigt eine Maria vor goldenem Hintergrund und unterm Schutzmantel der Maria dargestellt 7 selig gesprochene Priester, ich glaube sogar allesamt Bischöfe, die in der Diktatur, also die Bischöfe bekamen die Wahl, zur russisch-orthodoxen Kirche überzutreten, zur Nationalkirche. Die haben sich verweigert, weil dieses Siebenbürgener Erbe sehr viel mit der Identität Siebenbürgens und damit eines Teils Rumäniens zu tun hatte. Ja. Die haben gesagt, wir werden das nicht aufgeben, wir werden das nicht verraten, wir bleiben auch mit der römischen Kirche uniert und geben das nicht auf, weil das unsere unseren Glauben, also wir würden unseren einen Teil unseres Glaubens verraten. Ja. Und eine Teilgeschichte dieses Landes. Und dann sind die teilweise in den Gefängnissen verreckt. Verhungert auch. Und in Teilen, also Papst Franziskus erst hat die Männer selig gesprochen. Also es gibt eine Unterscheidung zwischen selig und heilig und die liegt in erster Linie darin, dass Selige keinen Bezug für die Weltkirche oder keine Bedeutung für die Weltkirche haben, sondern für eine Region, eine regionale Bedeutung für die Christgläubigen. Und diese Bischöfe, die da für ihre Kirche auch das Martyrium erlitten haben, werden von den heute Gläubigen, wie gesagt, wir sind erst 40 Jahre später, hoch verehrt. Nachvollziehbarerweise. Ne?
Wir werden das Bild, wenn die Zuhörer und Zuhörer das Bild nicht sehen, es wird am Ende im Cover zu sehen sein. Ich habe das jetzt mal kurz gescreenshottet und dann werden wir das überführen in das Cover. Da kann man sich das ein bisschen anschauen.
Ja.
Während der Jan so redet.
Und so verstehe ich auch beispielsweise, also ich tue mich ja selber mit den Heiligen oder heiligen Verehrung eher schwer, aber verknüpft mit Identität und dem Selbstverständnis von Christsein oder Christinsein, das ist hier für mich nachvollziehbar, ganz nachvollziehbar.
Ja, es ist kein Pflaster, sondern es ist mehr eine logische Konsequenz aus der Identifikation, die man hat mit etwas.
Ne? Ja, und was bedeutet es auch für Christus und für das, was mir heilig ist?
Ja,
also das, was mich heiligt, was mich ganz sein lässt, was bedeutet das dafür, auch etwas zu erleiden oder, weißt du, wenn ich das für heilig für mich entdeckt habe, dann will ich das behalten auch. Das hat ja einen Wert, das ist ja immens wertvoll.
Und das ist witzig interessanterweise jetzt so, dass dadurch auch wieder verständlicher wird, wenn man sich andere Religionen anschaut, die ähnliche Dinge tun und ähnlich über ähnliche Symbole und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man es Ikone nennt, aber ähnliche Symbole benutzen und auch viele Symbole benutzen, um einem etwas näher zu kommen, dann kann man das auch vielleicht wieder besser nachvollziehen. Ne? Das ist ja in anderen Religionen nochmal auch total viel extremer dann. Ne?
Ja.
Dass zum Beispiel, dass es manchmal bis zur Colaflasche geht, die dann da mit verehrt wird. Wenn man das aber in der logischen Konsequenz versucht nachzuvollziehen, dann hat es am Ende auch einen Sinn. Und dann man macht sich so gern darüber lächerlich, aber wenn man sich das jetzt anschaut und das überträgt, dann kann man das auch wiederum besser verstehen. Dann würde ich jetzt die These behaupten, also als Außenstehender und Beobachter, dass sich die westliche Kirche jetzt in unserem oder im Deutschen vielleicht sogar davon sehr stark entfernt hat. Also ich glaube, wir haben da gar kein Gefühl für so richtig, was das bedeutet, Symbole. Die erkennen wir meistens und da muss man sich sehr lange reindenken, aber es wird nicht so krass gelebt, wie sich jetzt das anhört aus Rumänien.
Ja.
Also ist das gerade nicht Usus hier. Hier ist das nicht Usus, dass man irgendwelchen Bildern hinterher rennt.
Ja, und es war wieder eine Schulung in Interkulturalität, also kulturelle Kompetenz. Zum Beispiel, kleiner Sidekick, der mich natürlich besonders betrifft, 90% der griechisch-katholischen Priester sind verheiratet. Selbstverständlich sind die verheiratet. Cool. Und nur so 10% sind lebenszölibatär und haben dann auch, also bedeuten damit, dass sie Bock haben, Karriere zu machen. Also du wirst nur Prior oder Bischof oder Großerzbischof von Blasch zum Beispiel. Großerzbischof ist auch der Knaller. Ne? Was ein Titel. Der Großerzbischof von Blasch ist, also die Bischöfe sind unverheiratet. Ja, und wir haben also Ehefrauen kennengelernt und Kinder von Priestern von katholischen Priestern, ne?
Ja.
Zwar byzantinischen Ritus, aber katholische Priester. Und das ist ein Knaller. Also eine große Selbstverständlichkeit.
Kommen die nach Rom? Sind die auch verknüpft mit Rom?
Wir sind uniert mit Rom. Die beten für den Papst.
Also
ja, sind römisch, insofern griechisch-katholisch mit dem Papst und mit Rom und dem Vatikan uniert. Uniert. Also griechisch-katholisch.
Siehst mal, was alles geht.
Die sind katholisch. Die sind wirklich katholisch. Und das versöhnt mich ein bisschen wieder mal mit der katholischen Kirche. Was heißt, was ist alles katholisch, ne? Also was geht alles?
Wie pluralistisch ist das eigentlich, ne?
Ja, wir sind bunter, als ist ein bunter Haufen. Wirklich.
Das ist, man muss halt ein bisschen weiter gucken als über die Dorfgrenze hinweg, sondern man sollte mal schon mal das Land verlassen, um das zu erfahren.
Ja. Und alle Retter des christlichen Abendlandes, also es gibt Hochgebete, der syro-malabarische Ritus, das habe ich einmal im Borromeo mitgefeiert, im Priesterseminar in Münster. Du glaubst, du bist in einer anderen Welt. Also ich habe auch, du verstehst kein Wort, es ist eine völlig fremde Sprache und es sind Rituale, du steckst da nicht drin. Krass. Es ist der Hammer.
Ja. Schön.
Und es sind wir. Ich kann da einfach sein und sagen, ja, ich darf hier erstmal alle, ich verstehe nichts, aber ich kann mitmachen und es ist wunderbar.
Multikulti ist katholisch. Jetzt haben wir das so endlich verstanden. Urkatholisch ist Multikulti.
Ja, und
das
also
kann man so festhalten.
Habe ich es dir schon mal übersetzt? Katholisch kann man übersetzen? Dieses Wort.
Hast du übersetzt? Ich habe vergessen.
Ja, bedeutet, und das ist dann auch schon wieder leider oft zum Kampfbegriff gemacht worden, aber so verstanden, wie wir gerade gesprochen haben, finde ich es wunderschön. Es bedeutet allumfassend.
Also, da haben wir es doch.
Also,
da haben wir es doch. Ja. Machen wir einen Haken dran. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben endlich den Bogen gespannt. Wir haben es jetzt nochmal ganz schwarz auf weiß. Oder in Podcast. Wir können jetzt wirklich sagen, die katholische Kirche ist allumfassend. Oder wenn wir es schön provokant machen wollen, um jetzt ein paar Leute zu kitzeln, Multikulti. Ich wiederhole es noch einmal. Multikulti. So.
Und ich, also was mir hier zum Richtung Ende doch wichtig ist aus der Reise. Also es gibt Stimmen, die ja gerade behaupten, die Kirche soll nicht politisch sein und soll sich raushalten aus politischen Debatten oder soll.
Wie soll das gehen?
Nee, soll nichts sagen zu Flüchtlingen und so. Die sollen einfach sich auf die Bibel beschränken. Ja. Und dann, also das Gegenteil, also mir wurde bewiesen, in dieser Rumänien-Reise, dass das nicht geht.
Nee,
also die Kirche ist in ihrer Verfasstheit und der biblischen Grundlage politisch.
Ja, natürlich ist sie das.
Ja. Und das war sie immer und solange
Jesus
da noch
war politisch.
Ja.
Also, der war Politiker vom Herrn. Ich meine, natürlich.
Ja. Also ich staune wir sprechen hier Glaubensdenker, nennen wir das. Und wie oft haben wir einen politischen Impact
und
einen politischen Gedanken?
Ja, sicher. Und das ist auch okay.
So. Also, ich meine, das sind auch wir beide, aber ich glaube, es legt sich nahe.
Natürlich.
Aus dem Gegenstand, den wir betrachten.
Ja, auch ganz logisch. Also, das ist ja schon Paradoxon in sich. Wir wollen uns nur auf die Bibel konzentrieren. Wir sind nicht politisch. Wo ich mir denke, die Bibel ist politisch. Das ist ein politisches Werk. Was glaubst du, was da drin steht? Das ist die reinste Politik, das Ding. Da wurden ganze Gesellschaften umgebuddelt wegen dem Ding. Also, ich meine, wenn das nicht politisch ist, was soll das denn sonst sein? Und deswegen denke ich, das ist ja, da schließt sich der Kreis ja schon wieder in der Bibel. Das heißt, ich bin nicht politisch und bin politisch. Also, ist irgendwie schräg. Deswegen, ist das der dämlichste Satz, den ich hier gehört habe. Wir konzentrieren uns nur auf die Bibel und sind nicht politisch, ist in sich ein Quatschsatz. Denn die bedient sich von selbst.
Also, und jetzt mache ich nochmal Werbung für Rumänien als Reiseland und Europa.
Ja, gern.
Also es hat noch nicht den Euro. Ne? Bulgarien hat ihn ja jetzt seit Anfang diesen Kalenderjahres. Rumänien noch nicht. Da hat man also wirklich nochmal die Möglichkeit, in ein europäisches Land zu reisen, einfach mit seinem Personalausweis. Weißt du, wir sind geflogen. Das war so schön, das war der Hammer. Der Schengen-Raum, ein Hoch auf Europa, ich liebe Europa.
Ja.
Du kannst da einfach mit deinem Perso kannst du da, das war ein Knaller. Und es ist ein Weinland, es ist eigentlich alles Bio, weil alles vor Ort hergestellt wird. Wir haben sehr, sehr gesund und sehr gut gegessen. Lecker. Und die Städte in Siebenbürgen, das ist das, was wir bereist haben, sind wunderschön. Und die Infrastruktur ist echt gut. Es gibt ein krasses Stadt-Land-Gefälle. Also auf dem Land siehst du auch noch Pferdekarren und Holzpflug. Damit wird da gearbeitet. Einige Hügel sind total entwaldet, weil die Menschen in der Diktatur so arm waren. Man heizt mit Holz. Die Kirchen, da stehen so Kanonenöfen stehen in den Kirchen auf dem Land, die Bude von minus 20 Grad, die es da im Winter hat, also kontinentales Klima, irgendwie warm zu kriegen. Sommer ist es auch richtig schön knackig heiß, also 40 Grad wurde mir erzählt. Und es ist ein tolles Reiseland. Also du kommst da wirklich auch gut hin, habe ich festgestellt.
Auf Rumänien. Ja, das ist so schön, dass du das mal sagst. Man hat das manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Schön. Nee. Schön. Ja. Danke für die Geschichte, die du mir so gezeigt hast. Danke für deine Erfahrung. Das ist ja wirklich, das war jetzt spannend. Das hat mir jetzt wieder meinen Horizont eröffnet.
Rumänien.
Habt ihr gern zugehört?
Schön. mein Lieber, dann komm gut in den Tag, genieß die Sonne, den Frühling, den Anbrechen. Ne? Viel Spaß bei der Fastenzeit weiterhin.
Ja, genau.
Mann. Wir hören uns, Clemens. Bis dahin. Wir hören uns.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.